Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Okay, jetzt weiß man mal schauen. Jetzt haben wir die Forensik zerklaubt, Informationssicherheit haben wir gestreift und Datenschutz auch. Jetzt machst du ja auch, nennen Sie mal Software-Audits, ich sage das mal so laienhaft. Erzähl mal, was passiert denn da so?
Audit, diese Anwendungsanalyse, wie es so schön heißt, Browser- und Anwendungsanalysen, ist eben ein Teilgebiet der Forensik. Ist auch so. Forensik drinnen, ja, ist ein Teil der Forensik. Ja, da mal jetzt einmal so eine Android-App analysiert, schaut, was die so macht. In einem Team haben wir die analysiert, zu dritt. Zwei Kollegen, und da haben wir die angeschaut. Das ist so eine, jetzt muss ich sagen, da muss ich ein Wort finden, das ich verwenden kann, ohne dass ich das Produkt selbst jetzt nenne.
War das eine App, die ein Ordnung des Users benötigt hat?
Kann man so sagen. Ja, und zwar eine App zur Warnung vor mobilen und stationären Geschwindigkeitswarnsystemen.
So, okay.
Dem Geschwindigkeitswarnanlagen. Mhm. Das ist eine App, die wird am Smartphone installiert. Mhm. Und diese App macht keine aktive Überprüfung, ob da irgendwelche solche Geschwindigkeitsmessanlagen installiert sind oder nicht. Also
es hat keine Sensorik oder so?
Keine Sensorik drinnen, genau. Also das ist wirklich nur passiv, nicht aktiv. Es werden auch keine Signale gestört oder irgendwas. Also nichts. Es ist wirklich eine passive App, passiv unter Anführungszeichen, passiv in Bezug auf die Geschwindigkeitsmessanlagen. Mhm. Und diese App arbeitet mit einer Community. Und zwar, die Nutzer dieser App können, wenn sie irgendwo eine Radarmessung erspähen, diese in das System einmelden. Die drucken dann auf dem App Radar melden oder irgendwelche Gefahren melden, weil es kann auch sein, dass ein Unfall einmal wo passiert, dann kann man da auch die Warnung ausgeben.
Also Staus und so.
Genau, Staus, Unfälle, Straßensperren. Die können dann eben gleich in dieser App eingetragen werden. Und diese App läuft eben mit im System, wenn man so durch die Gegend fährt. Irgendwo kommt eine Radarkontrolle, piepst es auf, Bildschirm wird es angezeigt. In drei Kilometer kommt eine Radarmessung. Oder in 1,5 Kilometer kommt eine Radarmessung. Dann hat man die drauf. Und so eigentlich ein cooles Tool. Nur auf der anderen Seite, woher weiß denn diese App, wo ich gerade bin? Mhm. Denn woher weiß denn die, dass die Radarmessung in einem Kilometer für mich relevant ist oder nicht? Mhm. Diese App nutzt das Navigationssystem, die Standortbestimmung des Smartphones und gleicht es eben mit sich ab. Und im Zuge der Analyse sind wir draufgekommen, dass diese App alle 15 Sekunden den Standort an die Server dieses App-Betreibers schickt. Also da lassen sich perfekte Routenprofile erstellen.
Wahnsinn. Habt ihr dann herausgefunden, ob dann das verwendet worden ist da bei dem Provider oder ob das gespeichert worden ist und so, dass man es auch verwenden kann?
Das wissen wir nicht. Also da müssen wir beim Provider nachfragen. Das ist, was der dann antwortet, der wird dann wahrscheinlich sagen, nein, wird nicht gespeichert. Nein, auf keinen Fall.
Wir übertragen das als Spaß.
Genau, das ist, aber ja, sie brauchen es eben zur Standortbestimmung von dem.
Dass
man es auch hat. Aber eben die Auswirkungen, die man da hat, in Richtung der Privatsphäre. Ja. Allein das Potenzial, was da dahinter steckt, ist schon gefährlich, in meinen Augen. Das ist, weil da kann mir dann einer rund um die Uhr überwachen. Wenn der alle 15 Sekunden meinen Standort kriegt, hat er dann ein sehr engmaschiges Überwachungsnetz.
Ja.
Und was der dann auch noch kann darüber, der kann auch meine Geschwindigkeit feststellen. Also der kann auch sagen, dass ich jetzt schnell gefahren bin.
Mhm. Spannend, ja.
Oder ich war zu diesem und jenem Zeitpunkt an jenem Ort. Mhm. Jetzt haben wir zwar
das Ganze. Für jeden Forensiker, oder?
Natürlich, ja. Das ist, also im Rahmen, also die IT-Forensik, das trifft ja nicht nur die IT, die Forensik trifft ja viel. Also auch, wenn irgendwelche Morde aufgeklärt werden sollen, war der Verdächtige zu jenem Zeitpunkt an jenem Ort?
Ja.
Oder nicht, wie kann man das machen? Oder im Finanzbereich, also in Österreich weiß ich es nicht, ich weiß nur, ich habe es vom ausländischen Finanzverwaltungsbeamten, das ist das richtige Wort, herausbekomme, gehört, dass die teilweise auch bei der Steuerfahndung Smartphones beschlagnahmen, damit sie sehen, was hat denn der gemacht, und teilweise geht es auch darum, wann war er an welchem Standort.
Aha, okay.
Also da geht es dann um Steuervergehen.
Interessant. Aber
Also die digitale Forensik trifft nicht immer nur die Hacker, der irgendwo eingebrochen wird, sondern wird auch von den ganzen Strafverfolgungsbehörden aktiv verwendet. Und wenn man sich denkt, Smartphone hat jeder mit. Und davor haben wir gesagt, eben bei dieser Geschwindigkeitswarn-App, dass der Standort aufgezeichnet, möglich, also nicht lokal aufgezeichnet wird, sondern ständig übermittelt wird. Wenn wir uns schauen, diese Standortdaten werden ja allein vom Betriebssystem auch verwendet und gespeichert. Also ob das ein iPhone ist, ob das ein Android-System ist, diese Standortdaten, man kann sich dann nochmal schauen, okay, wo habe ich meinen Verlauf gehabt, mein Bewegungsprofil. Das haben wir da eben alles drinnen.
Das Thema ist immer nicht, wer hat denn dann Zugriff auf diese Daten? Das ist ja sehr oft sehr nützlich und kann ja praktisch sein. Und wenn es dann halt irgendwo hin übermittelt wird, wo man dann nicht weiß, was weiter passiert, ist das nämlich fraglich. Wenn das lokal bleibt, weil man halt selber irgendwie was nachschauen kann, ist für die andere Sache nur lokal bleiben. Die Zeit ist vorbei. Das war mal, ne?
In Zeiten der Vernetzung, wo jeder mit jedem kommuniziert und alles mit allem zusammengehängt wird, ist es eher schwierig, das lokal zu behalten.
So genau.
Die Einzellösungen.
Okay. Ja, echt spannend. Du, jetzt drängt sich mir die Frage auf, wie bist du auf das Thema gekommen? Das ist ja schon ein bisschen gruselig, was du da machst.
Ja, wie auf das Thema gekommen bin, das hängt eigentlich mit meinem bisherigen Werdegang zusammen.
Okay.
Muss ich sagen. Also nach meinem Studium bin ich in einem Bankenrechenzentrum in Ostösterreich, also einem großen Bankenrechenzentrum in Ostösterreich, als Netzwerktechniker eingestiegen.
Okay.
Also dort haben wir wirklich mich um die WAN-Verbindungen gekümmert, MPLS-Netzwerk und Frame Relay. Das Ganze, das war damals. Und dann habe ich mich dort eben entsprechend weiterentwickelt. Ich war dort 5 Jahre eben in der Netzwerktechnik drinnen, habe dort schon die ersten Berührungspunkte mit ISO 27000er Zertifizierungen gehabt. Okay. Na, recht, das ist ein lässiges Thema. Und bin ich raus, dann war ich weiter, dann war ich mal, das war damals eben in Ostösterreich, bin dann wieder nach Tirol zurückgekehrt und bin dort dann auch wieder in einem Bankenrechenzentrum im Bereich der IT-Security und dem IT-Controlling tätig geworden. Und da habe ich dann eben die ganzen IT-Sicherheitsthemen gehabt mit dem. Und die waren spannend, die waren einfach interessant. Mir hat das immer schon gereizt, dieses Thema. Dann ist zur IT-Sicherheit ist dann der Datenschutz noch dazugekommen von dem. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich könnte man ja als Sachverständiger im Landesgericht Innsbruck eintragen lassen oder im OLG Sprengel eintragen lassen. Dann habe ich die Sachverständigenprüfung gemacht, eben für Datenschutz, IT-Sicherheit, Netzwerktechnik. Und in weiterer Folge habe ich dann noch die Ziviltechnikerprüfung abgelegt und habe mich selbstständig gemacht. Also so bin ich in das Thema eigentlich seit, ja, am Beginn in Wien war 2001, mittlerweile über 20 Jahre in das Thema hineingewachsen.
Ja, das ist auch sehr wertvoll, oder? Weil Erfahrungswerte sind schon extrem wichtig in dem Bereich. Ja. Das ist etwas, was man sich auch nicht kaufen oder über irgendwelche Prüfungen nachholen kann. Das muss man sich wirklich erarbeiten.
Genau, das ist die Erfahrung, und von der Erfahrung zehre ich immer noch von dem. Mhm. Also immer, was damals war, und dadurch, dass ich das ja Step by Step gelernt habe und mich immer wieder vertiefen habe können, ist das bei mir so gut dahingegangen nachher.
Ja, super.
Weil ich habe einen Ausflug gehabt im medizinischen Bereich draußen. Ja, das ist allerdings dort, was die IT-Administration in dem Bereich. Und da nimmt man dann natürlich auch von anderen Branchen Input mit.
Ja. Das finde ich ja das Schöne in der IT, besonders ehrlich sogar am Systemhaus, nicht? Aber so viel verschiedenes Bereiche erkennen lernt. Das ist zwar immer IT, aber wenn du ein Systemhaus bist, dann bist du ja in was Gott für verschiedenen Branchen, Größen und Kulturen der Unternehmen auch drin. Das ist natürlich eine Herausforderung, muss man auch sagen. Aber gleichzeitig hast du nirgendwo anders so ein breites Feld, wo man sich betätigen kann, sowohl technisch wie auch kulturell und auch rechtlich. Und kulturell wollte ich nur ein Thema anschneiden. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das jetzt bei dir noch ist. Du machst ja eine sehr, wie sagen wir es, IT-Nerd-Sicht, eine sehr esoterische Geschichte. Und zwar IT-Mediation. Und das finde ich ja extrem herausfordernd. Weil da können wir auch mal Menschen ins Spiel, nur zu Menschen, die miteinander streiten. Jesus Maria. Was passiert denn da?
Ja, also. Es ist so, als Ziviltechniker bin ich im Rahmen meiner Befugnis, das muss ich immer dazu sagen, im Rahmen meiner Befugnis auch zur Mediation berechtigt. Von dem. Also da, wenn das ist wirklich auch, es ist eine menschliche Sache, weil man sich da auf die beiden Parteien, die sich da gegenüberstehen, muss man sich hineindenken. Da muss man schauen, okay, wie vermittelt man jetzt zwischen denen? Ohne dass es Mord und Totschlag gibt.
Diplomatische Dienste.
Genau, man muss da eher diplomatisch sein und muss auch sagen, das ist spielt eher eine untergeordnete Rolle bei mir als Ziviltechniker, aber es kommt immer wieder mal vor, dass es in die Richtung geht, dass es eine Mediation benötigt von dem, weil einfach die Vorstellungen der einen Seite nicht mit der anderen Seite übereinstimmen. Ich sage jetzt, der Klassiker ist das, ich habe eine Dienstleistung bestellt oder Person A hat eine Dienstleistung bestellt, Person B hat diese Dienstleistung geliefert.
Ja, Person A hat andere Vorstellungen davon, was rauskommt.
Genau.
Der Klassiker.
Ne? Genau, der Klassiker. B hat nach bestem Wissen, was er gemeint hat, das braucht er und die Person A und das ist das Beste und das passt alles. Nur, was dann bei A geliefert wurde, das war nicht, er hat nicht den Vorstellungen entsprochen. Und da ist eben, da muss man dann eben vermitteln, wie kommt man aus dieser Misere wieder heraus. Und das sind dann oft einmal lange Besprechungen, lange Gespräche mit den einzelnen involvierten Personen, dass man zu einer Lösung hinkommt.
Ja. Das ist extrem wertvoll. Ich bin ja froh, dass es Leute gibt, die das machen. Weil sonst, ja, Mord und Totschlag, wie du sagst, ne? Das kann sich extrem verhärten, die ganze Geschichte.
Ja. Und es kann auch, wenn es zu so einer Situation kommt, im Regelfall, kann da keinem der Beteiligten ein Vorwurf gemacht werden. Weil Person A hat ihre Lebenserfahrung, hat ihre Vorstellungen, ihr Wissen. Person B hat eigene Lebenserfahrung, hat auch die eigenen Vorstellungen, das eigene Wissen. Und wenn die nicht ganz korrelieren miteinander, nachher kommt was anderes heraus. Da gibt es ja auch so eine Zeichnung, wo eine Schaukel gebaut wird. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da ist ein Baum.
Ja, ja.
Was der Kunde sich wünscht, eine ganz einfache Schaukel. da sieht man einen Baum, die zwei Seile herunter, drunter ein Brett zum Schaukeln. Dann kommen die unterschiedlichen Architekten oder Designer ins Spiel. Der eine baut eine Schaukel, die hat nur eine Schnur auf der linken Seite und das Brett hängt nach unten. Weil es besser ausschaut. Die andere Schaukel, die hat zwei geknüpfte Seile herunterhängen, aber keine Sitzgelegenheit unten. Und die nächste Schaukel ist überhaupt nur ein Brett, das in der Luft hängt. Also, und da muss man das eben so zusammenführen. Das ist
Der Jens Großen hatte das so treffend gesagt, jeder Mensch hat Recht in seinem eigenen Denk- und Angstsystem. Das ist ja, zuerst habe ich gedacht, was will das? Aber eigentlich ist es ja sehr, sehr tröstlich, weil dann ist man den Menschen immer so sehr böse, wenn sie es anders verstanden haben oder wenn man anderer Meinung ist. Bei einem eigenen Angst und denkst du dir seine Erfahrungen und seine Eindrücke. Spannender Ansatz. Ja. Und dort dazwischen, zwischen diesen Angst- und Denksystemen, bist du dann und vermittelst.
Genau, das ist.
Unglaublich. Wahnsinn.
Ja, es ist eben, und da ist eben das Interessante, weil du ja gesagt hast, davor auch das Menschliche. Und zwar, wie unterschiedlich Menschen auch sein können. Es ist kein Mensch gleich.
Ja.
Der eine hat die Vorlieben, der andere hat jene Vorlieben, der eine reagiert. Und die Menschen werden ja alle unterschiedlich getriggert. Da hat man ja unterschiedliche Auslöser, weil zum Beispiel bei einem Fall, es ist ja eine Mediation jetzt wirklich gegeben, da hat es die Person B geschafft, die Person A mit einem einzigen Wort auf die Palme zu bringen.
Okay.
Es war nur das falsche Wort, aber das hat B nicht gewusst. B hat das gar nicht gewusst. Der hat das einfach so blödet, war keine Absicht dahinter. Aber B war das, der A war eben so drauf getriggert auf dieses Wort. Da hast du gemerkt, der hat sich alles angespannt. Auf einmal hat sich die Muskeln angespannt, der hat reingeschaut. Dann haben wir den nochmal ein bisschen beruhigt wieder. Aber das ist, wenn da so einfach nur Worte sein.
Ja.
Und das Schlimme war das, da war das Wort war nämlich Hotline. wirklich okay. Hat auf Hotline allergisch reagiert.
Da hat wer eine traumatische Erfahrung gehabt mit einer Hotline.
Ja, genau.
Ja, okay, ja, da muss man dann eine interessante Umformulierung finden.
Klar. Und selber muss man ja schon mal draufkommen.
Ja.
Was ist da jetzt? Also im ersten Moment bin ich da gesessen und habe gesagt, was geht da jetzt ab?
Ja.
Der hatte nur ganz normal einen Satz gesagt. Was ist da passiert? Und irgendwann nachher eben in Ruhe dann bin ich schon draufgekommen, was los war.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch Forensik, ne? Also im Hirn der Beteiligten herumzuwühlen, wo denn da Triggerpunkte sind. Ja, unglaublich. Hoffentlich nicht postmortem, sondern.
Nein, war noch Live-Analyse.
Ja, ihr hört es, man kann auch in dem ersten Thema Freude und Spaß haben. ein bisschen Galgenhumor ist auch dabei. das macht es dann auch lebendiger und spannender, nicht?
Genau.
Das ist auch wichtig in der Vermittlung der Inhalte, finde ich. Wir machen ja, wir haben ja gesprochen, auch bewusstseinsbildende Maßnahmen. Und da gibt es ja auch verschiedene Arten der Vermittlung. Es gibt ja die Kollegen, die beten der Paragraph sowieso und das oben. Und nach 5 Minuten hat man ein tiefes, ein entspanntes Schnarchen im Saal. Das ist eher Zielverfehlung, würde ich mal behaupten.
Das kostet dann Aufpreis.
Und macht doch mehr Sinn, das ein bisschen plastischer herunterzubrechen. Ja, Wahnsinn. So, jetzt habe ich verlauter dir gespannt zuhören, ein bisschen den Faden verloren. Aber wir machen alles live in Farbe da. Soweit ich das sehe, haben wir irgendeinen Bereich von deinen Tätigkeitsfeldern jetzt vergessen oder habe ich da alles jetzt abgekrast?
Das sind die Tätigkeitsfelder, in denen ich unterwegs bin.
Ja, ist ja erstaunlich, was du
sagst. Ist ja ein Riesengebiet und ich sehe mich da auch immer wieder als Zwischending zwischen der Technik und den Juristen. Also ich sage es jetzt offen heraus. Weil gerade mit der Informationssicherheit, mit dem Datenschutz, was da auch oft einmal auch dazukommt, gerade im Bereich Datenschutz, auch der Geheimnisschutz, Unternehmensgeheimnisse, weil der Datenschutz deckt ja nur personenbezogene Daten ab. Im Geheimnisschutz, so wo es ums Wettbewerbsrecht geht, da geht es mal um Patente, da geht es mal um meine Unternehmensgeheimnisse.
Die Novelle ist total untergegangen irgendwie, gell?
Das ist komplett untergegangen, ja.
Ziemlich immer kurz aufbäumen, da gibt es einen Geheimnisschutz und dann hast du nichts mehr.
Ja, genau. Das ist so ganz ruhig herumgegangen. Und Datenschutzrecht und Geschäftsgeheimnisschutz sind verschiedene Grundrechtsbereiche. Ja. Also da ist einerseits das Persönlichkeitsrecht im Datenschutz und bei den Geschäftsgeheimnissen geht es ums Eigentumsrecht. Also da geht es. Und da muss ich sagen, da kann man auch wieder gut Synergien nutzen. Weil die ganzen technisch-organisatorischen Maßnahmen, die im Datenschutz ja meistens schon habe oder schon haben sollte.
Na, die haben wir alle.
Okay, die alle haben. Die kann man ja auch anpassen für die Geschäftsgeheimnisse. Um diese zu schützen von dem her.
Und drüber die Klammer der Informationssicherheit, ja, mir hat das einmal super erklärt in einer von meinen ISO 27001 Themen. Informationssicherheit befasst alles, außer Personenschutz.
Ja.
Das wird oft vergessen, und das haben wir beim Thema, das hat nicht nur mit IT zu tun, auch das Wissen in den Köpfen der einzelnen Menschen. Auch das Wissen auf Papier, jede Information, die irgendwo ist, außer Personenschutz. Also die Typen mit den schusssicheren Westen und den dunklen Brillen, das hat man nicht. Aber alles andere ist Informationssicherheit.
Genau.
Wenn man dann behandeln muss. Ja. Also die gibt's Engpässe im menschlichen Sinn, nicht was manche Sachen oder Geschäftsführer, wenn der nicht mehr da ist, dann steht die ganze Firma und solche Geschichten.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wir leben zwar in einer digitalen Welt, aber unsere Fresszettel haben wir trotzdem noch überall
herumliegen. Und unsere Erinnerungen, nicht?
Und die
merkt man dann. In der Corona-Zeit erspannen uns nicht, wenn einmal 20% der Belegschaft ausfallen, merkst du dann wieder, wie viel eigentlich in den Schädel, also in den Köpfen vorhanden ist. Vor allem auf einem kurzen Weg. Ne? Mhm. Ich sage euch, da steht über 50 Seiten Handbuch, dann ist eh super.
Da schaut eh keiner nach.
Das bremst dich aus, nicht? So viel Zeit hat man im Alltag nicht. Ja, Wahnsinn.
Und diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, die lassen sich alle so schön miteinander verbinden.
Ja.
Also die ergeben dann ein gesamtes, rundes Konstrukt. Das ist.
Echt schön. Jetzt haben wir die Welt zerlegt und wieder zusammenbaut. Das ist wichtig, dass man es dann auch wieder zusammenbaut. Anton, gibt es etwas, was wir jetzt noch nicht angekratzt haben oder was wir nicht gesagt haben oder auch was du nochmal sagen möchtest, was du nochmal ausschmeißen möchtest in die Welt?
Wichtig ist, die Informationssicherheit, sie trifft an jeden. Und zwar, wenn wir die IT-Geräte nutzen, wenn wir unser Smartphone nutzen, unser Tablet nutzen, unseren PC nutzen, dann bitte mal kurz nachdenken, ist das überhaupt plausibel, was da steht? Das ist, wenn ich da jetzt mein Phishing-Mail hereinbekomme, oder wenn ich da jetzt mein Phishing-Mail bekomme, wo drinnen steht, der Onkel in Südafrika hat mir jetzt 27 Millionen Euro überwiesen und um die Bankgebühren begleichen zu können, soll ich 10.000 Euro überweisen, dass man da sagt, nein, das machen wir nicht. Das ist.
Es funktioniert immer noch, gell?
Das ist ja genial. Es funktioniert immer wieder und ich denke mal, also wenn ich das ganze Geld schon gekriegt habe, was mir per E-Mail zugesagt worden ist, ich glaube, nachher darf ich jetzt nicht da bei mir im Büro sitzen und mit dir den Podcast machen, sondern dann wahrscheinlich irgendwo auf einer privaten Insel ruhen und, ja, und von dort mein Bestes geben.
Das war jetzt gut, von dort dein Bestes geben, sehr gut. Du kannst ja gar nicht ruhen, du hast ja auch noch viel vor, oder? Ja, super, Anton. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine kurzweiligen Einblicke in deine Arbeit, die sehr wertvoll ist für viele, viele Menschen, für alle Menschen und auch für die Betriebe und somit für uns alle als Region, die wir doch angewiesen sind auf funktionierende IT und funktionierende Unternehmen und Wirtschaft. Danke dir vielmals dafür und ich wünsche dir gutes Gelingen, weiterhin so viel positive Energie in diesem mitunter sehr fordernden Feld. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ja, vielen Dank auch und ich freue mich auch schon auf ein Wiedersehen mit dir. Möglicherweise mal wieder in Präsenz dann.
Ja, so weit weg wären wir ja gar nicht.
Ja, eben.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.